Willkommen zurück zu Words of the Future, Folge 39 und ich bin wieder halbwegs gesund und Florian ist wieder da, hi.
Ich bin wieder da und ich bin auch halbwegs gesund, außer im Kopf natürlich.
Ja, also nachdem letzte Woche dieser komplette Fiebertraum war, machen wir heute mal eine anständige Folge.
Ja, die brauche ich aber auch, muss ich sagen, weil ich bin wirklich komplett raus irgendwie. Ich bin über die Feiertage, habe ich natürlich immer mal wieder sporadisch auf Twitter, also auch X, also heißt ja jetzt X, geschaut, aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob irgendwie nichts passiert ist oder mein Algorithmus einfach kaputt gegangen ist, aber ich habe irgendwie kaum was über KI mitbekommen.
Es ist nicht so viel passiert über die Feiertage, alle waren im Urlaub, es gab diesen Gerichtsverfahren, was jetzt kommt zwischen der New York Times und OpenAI, über Copyright und mehr Gerüchte darüber, was Apple an KI macht für Siri und dass die Deals machen mit Publishern für Daten und so weiter.
Krass.
Aber ansonsten keine großen Model Releases.
Keine Model Releases, kein AGI?
Nee, aber dafür geht es ja jetzt diese Woche richtig los. Also wir nehmen gerade auf, am Montag ist heute.
Ja, heute ist Montag, der 8.1. um 15 Uhr.
Also, ich hatte noch gar nicht so viele Tage, um gesund zu werden. Und wir nehmen jetzt sehr früh auf. Aber dann können wir nächste Woche über die CES reden, die heute startet.
Da wird auch viel das erwartet, ja, dass da über KI geredet wird, ne?
Garantiert. Ist ja Consumer Electronics Messe. Und da wird sehr viel KI dabei sein.
Ich weiß halt nie, wie das mit den Consumer-Gedöns, ob das wirklich alles so, weiß ich nicht, so ein großes Ding wird, weil, also zumindest gerade ist, weil noch ist das Ganze ja, also es bauen ja Firmen jetzt fleißig Sachen, KIs in ihre Produkte ein, aber so, also so wirklich überzeugt bin ich noch nicht, dass da jetzt die neue krasse Änderung rauskommt.
Das sind halt kleine Änderungen überall, also der Staubsaugerroboter wird intelligenter, die Zahnbürste wird intelligenter, also kleine Sachen.
Wobei es ist schon auch, muss man sagen, nice, wenn deine Zahnbürste dir einfach ein Paper verfassen kann. Weil da einfach ein Language Model mitläuft.
Apropos Language Model.
Warte, lass mich noch einmal kurz trash-talken, bevor wir richtig in die Runde reinstarten. Du kennst ja, auch bitte. Safe diese KI-generierten Musikvideos, wo irgendwelche Leute irgendwelche Sachen singen, ne? Und da gibt's nämlich auch eine Version davon, wie ein Toothbrush, also eine Zahnbürste, irgendwie so ein Rap-Lied singt. Und imagine, das kann dann deine Zahnbürste. Die kann dann einfach die Zähne putzen und dabei irgendein Rap-Lied singen. So, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ist gar nicht witzig, aber für die Leute, die das Video kennen, die werden es jetzt wahrscheinlich, die werden es lustig gefunden haben, hoffentlich.
Ja.
Gut. Schneiden wir raus in Post.
Nee, ich editiere nicht.
Gut, let's go, jetzt in die ordentlichen News rein.
Es gibt ja Phi 2, dieses ganz kleine Language Model von Microsoft, was so super effizient ist für die Größe. Und das war Open Source, aber das durfte man nicht kommerziell verwenden. Und das haben die jetzt geändert, dass man das jetzt verwenden kann, wie man will und feintunen kann und so weiter. Und da bin ich mal gespannt, was die Leute damit machen, weil das in vielen Benchmarks sogar besser performt als Gemini Nano.
Auf welcher Größenordnung ist das so an GPT 3.5 gemessen? Ich glaube, das ist so das, was den meisten Leuten was sagen.
Viel kleiner. Es ist 2,7 Milliarden Parameter, also das passt locker auf dem Handy.
Ja, also von der Größe, aber jetzt von so Performance, also von Intelligenz?
Also auf manchen Benchmarks performt es besser als 3.5. Aber auf den meisten schlechter. Und die es performt unnatürlich gut auf Benchmarks. Also wenn man es testet, ist es häufig nicht ganz so gut. Aber für die Größe ist es super.
Ja, okay. Läuft auch einfach auf den jetzigen Handychips, nicht nur auf dedizierten Chips, die dann irgendwie krasse KI-Komponenten haben.
Nee, das kannst du locker auf dem Handy laufen lassen.
Okay, cool.
Ja. Zur CES habe ich natürlich jetzt noch nicht so viele Neuigkeiten. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, sind neue Nvidia-Karten.
Welchen Buchstaben haben sie jetzt genommen? H-I? E-100? J-100?
Nee, keine Gaming-Karten.
Ach, Gaming-Karten.
RTX. Ja, langweilig. Die Super-Generation. Langweilig. Aber es fällt auf, dass bei den ganzen neuen Karten Nvidia sehr darauf achtet, dass die CUDA-Cores und Speicher und so genau so gewählt ist, dass sie die noch nach China verkaufen dürfen.
Ach so, wegen dem Handelsembargo, was irgendwie an Größe der Grafikkarten gekoppelt ist.
Ja, also das ist natürlich ein bisschen wahllos gewählt, was nach China verkauft werden darf und was nicht. Und Nvidia bleibt halt einfach überall genau unter den Grenzen.
Gewinnmaximierung.
Oder baut sogar extra Karten, die da drunter fallen. Mhm. um nach China verkaufen zu können, weil es halt ein großer Markt ist.
Ja. Ja, gut.
Über China werden wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen reden. Ich will über die Taiwan-Wahl reden, die ja nächste Woche stattfindet. Also wenn die Folge rauskommt, geht es schon fast los. Aber vorher gab es ein Paper, das habe ich letzte Woche in meinem Fiebertraum vergessen. Das ist super interessant und auch ein bisschen gruselig. Und da geht es um Bildmanipulation für Recognition. Es ist ja schon lang bekannt, dass man Bilder so ein bisschen mit Noise verändern kann, so dass KIs die falsch identifizieren. Also, dass eine KI eine Katze als Hund erkennt oder so, wenn du einfach ein bisschen Noise in das Bild hinzufügst, aber Menschen stört das nicht.
Ja, da hatten wir schon in irgendeiner Folge mal drüber geredet.
Daher kommen ja diese ganzen Memes, dass du dich mit so einem QR-Code auf der Stirn vor KIs verstecken kannst. Also das Ergebnis ist ja schon Jahre alt.
Ja.
Aber jetzt gab es ein Research Paper im Nature Magazin von, die Namen sagen mir nicht, ich weiß gar nicht, zu welchem Labor die gehören. Aber die haben das getestet mit Menschen und geguckt, ob man auch Menschen auf die Art täuschen kann. Wenn man Menschen kurz ein Bild zeigt und die müssen das klassifizieren als Hund oder Katze, so der Mensch wird gezwungen einzuordnen, ist es ein Hund oder eine Katze, und auf den Bildern sind weder Hunde noch Katzen, sondern Busse oder so, aber der Mensch muss halt sagen, ist der Bus katzenartig oder hundeartig.
Aha.
Und theoretisch sollte da wahrscheinlich 50-50 rauskommen, oder wenn der Bus jetzt, keine Ahnung, gepunktet ist, vielleicht denken Leute, dann ist häufiger ein Hund. Aber das Paper hat gezeigt, dass man mit Noise Menschen dazu bringen kann, eine der beiden Wahlen zu bevorzugen. Also man kann das beeinflussen.
Kannst also bestimmte Noise-Muster auf das Bild sozusagen drauf editieren, sodass dann es wahrscheinlicher wird, dass Menschen in diesem Bus auf einmal einen Hund sehen, statt eine Katze. Und umgekehrt, dass es bestimmte Noise-Muster gibt, die eher zur Katze tendieren, dass man quasi so in diesem, aber da muss man mal erklären, wie das abläuft, in diesem kurzen Zeitraum irgendwie den Mensch das Bild sehen kann, nur das eine oder das andere erkennen. Es ist irgendwie, es muss also, du hast gesagt, irgendwie kurzer Zeitraum, wie lief das genau ab?
Ja, das Bild wird nur vor den Leuten geflasht, dass die das kurz sehen und nicht länger drüber nachdenken.
Mhm.
Damit das so ein bisschen unterbewusst beeinflusst. Und es funktioniert im Prinzip genau wie bei der KI. Unsere Wahrnehmung, unsere Klassifikation im Gehirn macht genau dasselbe wie das künstliche Modell. Das ist auch einfach neuronales Netz, wo das durchläuft. Und das kann offensichtlich genauso verarscht werden und manipuliert werden. Und wenn wir jetzt über die Implikationen nachdenken, wird das ja richtig gefährlich. Stell dir vor, du machst das mit Bildern und könntest damit Präsidentschaftskandidaten sympathischer oder gefährlicher wirken lassen.
Ich weiß
oder
aber nicht,
kannst damit ja richtig viele gefährliche Sachen machen und Leute unbewusst beeinflussen.
Aber das geht ja auch nur, ich meine, in so Zeiten von Social Media, wo Leute einfach schnell durch Sachen durchscrollen, da geht es vielleicht noch, aber das, so wie ich das verstanden habe, ist das ja nur, solange man dieses Bild irgendwie nur ganz kurz den Leuten zeigt, sodass das nur irgendwie das Unterbewusstsein oder was auch immer dann da agiert, für die Pattern Recognition zuständig ist, nicht weiter ja, irgendwie sich damit beschäftigt. Deswegen sehe ich jetzt nicht so, als dass man damit in wirklichem Medium, was wirklich konsumiert wird, also im Sinne von, da schaut sich wirklich jemand was an, jetzt großartig solche Sachen machen kannst, oder?
Also das ist jetzt natürlich ein erstes Paper. Vielleicht kannst du das noch optimieren, dass der Effekt stärker wird oder auch funktioniert unter längerer Betrachtung. Oder angenommen, du hast irgendwelche Plakate von Kandidaten an der Straße hängen, Leute fahren schnell vorbei, sehen das aus dem Augenwinkel.
Da weiß ich ja nicht.
Und also dann kannst du einfach mit so ein bisschen Pixelstreusel drüber einen Kandidaten sympathischer wirken lassen.
Das Einzige, wo ich das noch sehen kann, ist bei Videos, wo du halt bestimmte Frames mal kurz verändern kannst. Weißt du, dass halt kurz mal irgendwie ein Frame aufblitzt, was im ersten Moment wie ein Noise aussieht, aber der Unterbewusstsein macht halt daraus irgendwie eine Katze oder eine schöne Fassbrause und denkst dir, geil, jetzt ist er mir sympathischer. Aber weiß ich halt nicht. Also das hört sich schon eher so an nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendwie proven, dass wenn das Unterbewusstsein irgendwie für die Pattern Recognition zuständig ist und der Mensch nicht viel Zeit hat zu überlegen, dass dann irgendwie auch da Fehler passieren können, die man beeinflussen kann, aber...
Also ich glaube, die Kernaussage ist, dass unser Gehirn nicht so manipulationsresistent ist, wie wir dachten, und dass wir durchaus mit so Neues getäuscht werden können.
Die Kernaussage...
Ich glaube, wenn man da weiterarbeitet,
ja,
kann das schon gefährlich werden. Ich glaube, du kannst damit im großen Stil beeinflussen.
Die kennen auch sagen,
das ist halt nur ein kleiner Effekt, aber.
Ja, aber ich, ja gut, das muss man dann schauen. Aber die kennen auch sagen, die ich da jetzt viel interessanter draus fand, ist, dass diese Bild, also diese KI-Strukturen doch ähnlicher zu menschlichen Intelligenzstrukturen sind, als ich ursprünglich dachte. Also, dass man denkt, man hört ja dieses, KI kann irgendwie mit ein paar Pixeln in einem Bild getäuscht werden, dass die ganz was ganz anderes erkennt und wir Menschen sehen das und denken, wie kann man da irgendwie einen Hund erkennen, wo es so ganz klar ein Mensch ist und so. Aber weißt du, wenn du das genauer anschaust und irgendwie die Testumgebung ähnlich darstellst, dass man nur kurz Zeit hat, irgendwie das zu sehen, dass dann sich rausstellt, dass irgendwie doch das ähnlich funktioniert, die KI und die menschliche Intelligenz. Das finde ich halt ganz interessant daran, ne?
Ja, gerade unsere visuelle Wahrnehmung, also die Nerven hinter unserem Auge, die unsere Vision, unsere Sicht verarbeiten, sind sehr, sehr ähnlich zu den Modellen, die wir auch dafür verwenden. Und wenn du diese Angriffe halt mit einem Menschen trainierst, statt mit der KI, findest du ähnliche Schwachstellen.
Das ist krass, aber wenn du das mal weiterdenkst, dann ist plötzlich dieses Konzept von blinden Menschen mit irgendwie Kameras und Nervenverknüpfungen, die man dann durch so Brain-Computing-Interfaces herstellt, wieder sehen zu lassen, erscheint plötzlich gar nicht mehr so fern. Also gibt's ja sowas in der Art, gibt's ja auch schon irgendwie, also ich habe mal irgendwie so ein Video gesehen von irgendjemandem, der so eine Antenne hinterm Kopf rausgucken hat, der dann irgendwie...
Ja, haben wir mal drüber gesprochen, ja.
Ach, haben wir drüber gesprochen, der irgendwie so halb sehen kann oder nur so Farben wahrnehmen kann, obwohl er eigentlich blind ist, aber... Ja. Wenn du dir das anschaust, dann gibt dem Ganzen noch ein paar Jahre oder vielleicht noch ein paar Monate und dann hast du vielleicht also, ein Interface, mit dem Leute, die blind sind, plötzlich wieder sehen können.
Das würde wahrscheinlich gehen. Ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass wir bis dahin einfach das biologische Auge heilen können. Also, echt? Ja, also viele der Sachen. Es gibt Experimente, wo Leute mit Stammzellen den Sehnerv repariert und regeneriert haben. Also ich glaube, wir sind biologisch deutlich näher daran, Vision Sicht zu reparieren, Augen zu reparieren, als die durch künstliche zu ersetzen.
Dann musst du aber mal noch ein Stück weiter denken. Also angenommen, das wäre die eine Situation, aber dann hast du einfach die Möglichkeit, deine Human Vision, die menschliche Sichtwahrnehmung zu erweitern, indem du da irgendwie fette Linsen dir irgendwie an den Kopf schraubst mit so 10-fach Zoom und Nachtsicht und so. Wenn das alles irgendwie vom Interface her passt, also von der Datenübertragung von Maschine ja. Zu menschlichen Gehirn, was man da alles für einen Quatsch machen kann. Da plötzlich erscheint dann Cyberpunk, das Cyberpunk-Universum gar nicht mehr so fern.
Ja, das ist ja der Kerngedanke von Transhumanismus, dass man dann nachher auch seine biologischen Organe entweder verbessert oder ersetzt mit was Besserem.
Fände ich schon geil.
Hat Vorteile, also fände ich auch interessant, ein bisschen mehr vom Spektrum zu sehen, als nur das, was wir wahrnehmen. Deine Sicht auf die Welt verändert sich dann ja auch ein bisschen.
Ja, wortwörtlich.
Apropos Medizin. Isomorphic Labs, das ist eine Tochterfirma von Google, die mit DeepMind zusammenarbeitet. An so AlphaFold und AlphaMissense-Sachen. Hat jetzt Verträge mit den zwei größten amerikanischen Pharmaunternehmen, um auf Protein-Level neue Wirkstoffe zu entwickeln gegen mehrere Krankheiten auf einmal. Also einfach Grundlagenforschung. Und die nutzen auch sehr aktiv KI für die Entwicklung von Medikamenten und Medikamentgrundlagenstoffen, also den Proteinen selbst. Ich glaube, da werden wir auch sehr viele Ergebnisse dieses Jahr sehen in Medizin und KI. Genauso ja. Wie Medizin, KI und Materialwissenschaften.
Irgendwie Wissenschaft, ganz generell Wissenschaft und KI, wo es irgendwie ja. Darum geht, Sachen zu oder Datenmengen zu verarbeiten. Ich glaube, das profitiert sehr stark davon, irgendwie von den Computing Power, die KI zur Verfügung stellt, besonders für so spezialisierte Themenfelder.
Ja. Lässt sich viel automatisieren, viel mit KI lernen, Muster erkennen, generieren an neuen Wirkstoffen, neue Materialien.
Ich weiß gar nicht, ob das Automatisieren so der große Punkt ist, im Sinne von, da kann man jetzt Sachen irgendwie Arbeitszeit sparen, sondern es geht einfach darum, also bei der Materialforschung ist ja so dieser Gamechanger gewesen, dass die KI einfach diese ungeheuren Datenmengen rauspumpen kann, die jetzt sozusagen von den Menschen irgendwie noch, von den menschlichen Wissenschaftlern noch überprüft werden können. Einfach was ein Workload ist, der einfach von den menschlichen Ressourcen, die in dem Themenfeld zur Verfügung stehen, gar nicht bewältigt werden kann. Und das wird in anderen Themenbereichen gar nicht anders sein.
Genau, also nicht nur neue Materialien entdecken oder neue Proteine, sondern im nächsten Schritt könnte KI ja dann auch selbstständig die Materiale simulieren oder direkt richtig synthetisieren und testen oder Eigenschaften predikten. Kannst du ja vieles schon einfach von Maschinen machen lassen. Und da in einem Stil durch Materialien durchgehen, die für Menschen gar nicht machbar sind. Apropos, wir haben ja vor langer Zeit über LK99 gesprochen, diesen möglichen Supraleiter.
Supraconductor, der aber nichts war.
Ja, oh. Aber...
Oh, was? Der Redemption Arc?
Ja, es gibt jetzt ein neues Paper von einem chinesischen Labor, was in die Richtung weitergeforscht hat und zumindest mit Teilen von dem Material ähnliche Ergebnisse erzielt hat, die auch hindeuten auf supraleitende Eigenschaften bei so minus 10 Grad oder 0 Grad.
Also nicht mehr Room Temperature, aber der große Punkt ist Ambient Pressure. Ne?
Es zählt als Raumtemperatur im weitesten Sinne.
Echt? Ja, krass.
Norwegischer Raum.
Ja. Das ist richtig. Hatten wir aber ähnliches, sowas hatten wir ja auch irgendwie predicted dann. Also, ne, unsere
Fazit, ich bin mir sicher. Ja, bitte. Also ich bin mir sicher, wenn es Raumtemperatur-Supraleiter gibt, haben wir die in den nächsten 20 Monaten gefunden.
Nicht zuletzt durch KI, ja. Das war das Fazit auch von unserer Folge. Kann man auch nochmal reinhören, natürlich. Wer die noch nicht gehört hat.
Jahresvorausblick.
Ja, dass zwar dieses LK99, so wie es da vorgestellt wurde, irgendwie eher ein PR-Stand war, also so wie es dargestellt wurde, aber dass wahrscheinlich das als Anhaltspunkt für weitere Forschung dann doch vielversprechend enden könnte. Und ich glaube, das, so wie ich es verstanden habe, ist ein erster Schritt in die Richtung. Ne?
Dann sollte wahrscheinlich, wenn die Folge hier rauskommt, auch der GPT-Store online sein.
Oha.
Also ich habe ein Public GPT. Wer das möchte, kann das mal testen. Das
ist für einen
LaTeX-Code. Einfach nur zum Testen ein LaTeX-Assistent, der LaTeX-Code für dich schreibt und dir bei LaTeX-Fragen hilft. Das ist nichts Besonderes.
Was hast du denn gemacht, um den einzurichten? Also du hast dem halt irgendwie gesagt, was er können soll. Hast du dir irgendwelche Material hochgeladen, damit der da was machen kann?
Noch nicht. Aber ich habe überlegt, ob ich mir ein bisschen mehr Mühe gebe und einen GPT mache mit Custom Knowledge, wo ich Dokumente hochlade, vielleicht sogar Aktionen per API, dass der noch irgendwas Besonderes kann und ein bisschen ausgefeilteren Instructions. Aber ich will erstmal gucken, wie der GPT-Store läuft, was da beliebt ist. Und ich bin mal gespannt, wie viel es da einfach an Copycats geben wird, weil du ja von diesen beliebten, also es gibt ja bestimmte Prompts, die Leute entwickelt haben, die sehr komplex wurden über die Zeit und die auch sehr gut funktionieren. Aber die kannst du ja einfach kopieren und dann dein eigenes GPT damit machen. Also ob da einfach Leute gegenseitig voneinander abschreiben und das hochladen und dann mit denselben Prompts konkurrieren.
Wenn du die Prompts siehst, sieht man denn, wenn man ein fremdes GPT benutzt, ob was da im Hintergrund als Vorbereitung verwendet wurde?
Nein, wenn Code-Interpreter aktiviert ist, kannst du dir die Dokumente, die hochgeladen wurden, ausgeben lassen. Mhm. Aber den Prompt an sich ist nicht sichtbar. Aber du kannst mit ein paar Tricks das GPT-Modell dazu bringen, dir den Prompt zu verraten. Das ist schon möglich. Ah, ja. Ist ein bisschen aufwendig, aber das kriegt man hin. Und dann kann man das kopieren. Also vielleicht, keine Ahnung, ob sich die Leute dann gegenseitig verklagen oder einfach alle sich kopieren und alle selben Prompts haben. Ja. Keine Ahnung, wie das. Gerade bei Monetarisierung wird es da schon sehr viele Leute geben, die voneinander abschreiben.
Das finde ich ja interessant mit der Monetarisierung, wie viel man da erwarten kann, wenn da mal gut viele Leute das GPT von einem verwenden.
Ja, bin ich auch gespannt.
Kannst du vielleicht einen Words of the Future GPT machen, wo du dann die Dateien hier, die Transkripte hochlädst und dann kann man den fragen, in welcher Folge was durchgesprochen wurde und eine Zusammenfassung kriegen.
Ja, vielleicht. Ich kann mir vorstellen, wenn du so eins dieser Top-GPTs im Store bist, mit so Millionen Nutzern, dann machst du da vielleicht was Geld. Aber für die meisten wird das wahrscheinlich keine richtige Einnahmequelle sein. Mhm. Bard Advanced kommt ja wahrscheinlich auch. Vielleicht ist das sogar schon raus, wenn die Folge rauskommt.
Was dann auf Gemini Pro läuft? Oder was ist der Unterschied zwischen normalem
Gemini Bart? Ultra.
Ultra, also wirklich dem multimodalen, brutalen Modell.
Ja, genau, das soll dann die ganzen multimodalen Fähigkeiten haben, das krasseste Modell, noch ein paar extra Fähigkeiten. Vielleicht, ich habe mit dem Entwickler von Bard auf Twitter geschrieben, der hatte gefragt, was man sich für so Fähigkeiten von Bard wünscht. Da habe ich mit dem ein bisschen über Code-Interpreter gesprochen und dass ich mir wünsche, dass ein Code-Interpreter ein bisschen mehr Optionen hat, was es Libraries betrifft, weil das stört mich bei ChatGPT sehr, dass GPT-4, der Code-Interpreter, nur eine sehr geringe Auswahl an Python-Libraries hat und man nicht so viel damit machen kann. Mhm. Ich wollte zum Beispiel RDKit verwenden, um mir Bilder von Proteinen und Molekülen generieren zu lassen, aber die Library war nicht verfügbar und deswegen konnte ich mir dann keine Moleküle zeichnen lassen von GPT.
Was ich noch irgendwie spannend finden würde bei, also das Bard Advanced wird dann, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen wie GPT-4, so ein Pay-to-Use-Programm, ne?
Genau.
Was ich noch irgendwie bei GPT-4 manchmal für ein Problem habe, ist, dass das Gerät nicht so wirklich mit dem Internet interagieren kann. Also mein Problem ist häufig, wenn ich irgendwie GPT-4 irgendwelche Sachen prompte, dann sagt er ja, tut mir leid, ich kann auf die Webseite nicht zugreifen irgendwie und ich kann dies, das nicht machen, obwohl der eigentlich Browsing-Fähigkeiten hat. Das fände ich mal interessant, dann wenn Bard Advanced rauskommt, werde ich mir wahrscheinlich auch mal einen Probemonat oder so holen, zu gucken, wie das mit dem wirklichen Web-Interaktion aussieht, weil das ist so ein Teil, den ich gerade bei GPT-4 noch so ein bisschen lacking finde. Ne? Dass man dann wirklich selber noch Sachen suchen muss und dem geben muss.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem mit ChatGPT Plus, da habe ich mit Nico letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, ist, dass es jetzt Microsoft Copilot gibt und das hat fast alles, was GPT-4 hat. Das hat Online-Suche, das hat Bildgenerierung, das hat Song-Generierung, das hat Online-Browsing, es hat sogar ein bisschen Code-Execution. Das hat, je nachdem, wie man fragt und ob man gerade Glück hat, sogar GPT-4 als Modell dahinter. Also,
ich würde einfach fragen, hallo, bei Bing, Copilot, ich würde gerne mit GPT-4 reden. Dann sagt er, okay, ich reiche dich durch.
Also, Copilot ist im Prinzip gerade das kostenlose ChatGPT+. Und ich glaube, ich werde auch mein Abo jetzt kündigen, wenn nicht, bis die Folge rauskommt, irgendwie GPT-4.5 angekündigt wird. Und dann stattdessen mir Google Bard Advanced holen und das mal testen, damit wir da auch drüber reden können.
Ja, werde ich wahrscheinlich auch machen. Erstmal, weil es interessant ist und weil Gemini Ultra ist ja auch einfach von der Performance her leicht über GPT-4, so wie ich die Benchmarks interpretiert habe.
Ja, in manchen Bereichen auf jeden Fall. Also alles, was mit Multimodalität zu tun hat, ist Gemini auf jeden Fall besser. Also wenn du irgendwas mit Bildeingabe machen willst oder Video oder Audio, da ist Gemini auf jeden Fall besser. Und bei einigen anderen Sachen auch. Aber wie es wirklich performt, sehen wir dann erst, wenn wir Bard Advanced haben. Da hängt ja auch viel von der Performance nicht nur vom Base-Modell ab, sondern was das Bard-Team drumherum macht mit System Prompt und wird da vielleicht im Hintergrund sogar noch Chain of Thought gemacht oder so. Da kannst du ja viel aus den Modellen rausholen über das Base-Modell hinaus.
Und du sagtest ja auch immer, dass das Bard-Interface eigentlich mega gut sei, dass nur das Programm, also dass das zugrunde liegende KI-Modell bislang irgendwie nicht so ganz mithalten konnte.
Ja. Also Bard an sich nutze ich gerne. Allein die Sache, dass es auf YouTube zugreifen kann, auf deine Dokumente in Google Docs und so weiter. Ich habe übrigens gerade gesehen, am 2. Februar kommt die Apple Vision Pro raus.
Oh, da bin ich sehr gespannt.
Ja. Wahrscheinlich wird auf der CES gerade auch ein paar VR-Headsets vorgestellt und getestet. Der Markt ist ja noch recht aktiv.
Da bin ich mal gespannt. Ich habe mir letztes Jahr irgendwann eine Quest 2 mal gemietet. Es gibt ja irgendwie diese Services wie Grover oder so, wo man sich Hardware mieten kann. Und da werde ich mal schauen. Sobald da irgendwie mal eine Vision Pro, auch wenn die dann wahrscheinlich sündhaft teuer selber zu mieten ist, zu bekommen ist, werde ich wahrscheinlich auch mal einen Monat da das Ding irgendwie schnabulieren, wenn das geht. Und wenn das dann ansteht, dann kann ich mal Infos dazu geben.
Ich würde die Quest 3 gerne testen. Also ich glaube, die ist gerade mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja.
Würde ich gerne mal ausprobieren.
Ja.
Aber aktuell lohnt sich das noch nicht für mich zu upgraden. Dafür nutze ich meine Quest 2 zu wenig.
Ja, Moment, das Problem hatte ich nämlich auch. Und das war auch so ein bisschen meine Befürchtung. Deswegen habe ich nämlich damals auch nicht direkt irgendwie zum Kauf gegriffen, sondern eben dieses Konzept mit dem Mieten gemacht, weil ich im Prinzip eigentlich schon wusste, also ich wollte es mal ausprobieren, einfach weil ich neugierig bin. Aber im Prinzip wusste ich schon, dass es dann noch nicht so viele Use Cases für gibt, ne, abseits von Spielen. Ich meine, so momentan Spiele, VR-Spiele ist so, glaube ich, das Feld, wo am meisten man irgendwie noch diese Brille verwenden kann. Aber auch da ist es halt, es ist alles irgendwie, also zumindest bei der Quest 2 war es noch nicht optimal, dass man da jetzt sagt, ich gehe jetzt jeden Tag in diese VR-Umgebung rein, auch wenn das natürlich mega Potenzial hatte, da irgendwie, weiß ich nicht, Sachen ins
Die Spiele sind schon besser geworden jetzt und die Hardware wird offensichtlich extrem schnell besser.
Die Hardware ist das große Problem gewesen, meiner Meinung nach.
Ja, aber die Quest 3 war ein großer Sprung und da tut sich noch viel. Apropos Hardware, wir haben ja eh gerade noch über Apple gesprochen. Ich glaube, dieses Jahr, die Handy-Chips werden auch nochmal einen großen Sprung machen. Also Qualcomm ist gerade richtig on fire. Die machen gerade einige neue Chips mit beeindruckender Performance.
Alle in Vorbereitung auf KI, auf Handy wahrscheinlich, ne?
Genau, Samsung hat jetzt angekündigt, dass ihr KI-Assistent kommt. Apple wird garantiert Siri-Upgrades ankündigen in 2-3 Monaten auf der WWDC.
Geil.
Die neuen Apple-Chips fürs iPhone werden dann garantiert auch was besser.
Es beginnt das Rennen.
Gerade für KI.
Um den intelligentesten Assistant. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet.
Sogar Intel hat ja dieses Jahr einen großen Hardware-Sprung gemacht. Die haben endlich ihre Chip-Produktion geupgradet und produzieren jetzt kleinere Nodes für ihre Chips. Das heißt, die sind jetzt deutlich energieeffizienter, deutlich leistungsfähiger. Also Intel-Laptops dieses Jahr kann man sich wieder kaufen, ohne weinen zu wollen.
Die letzte Generation, die 13er Generation, war ja auch schon, ich weiß, kein Riesensprung, aber war einfach recht gut, soweit ich das mitbekommen habe.
Die haben nicht für Laptops, die haben so viel Strom verbraucht.
Ach so, die Laptops, ja, verstehe. Die Effizienz. Ja, wann kommt?
Und die sind super heiß geworden.
Ja,
das war auch ein Problem.
Jetzt frage ich mich nur, wann kommt Cortana wieder, ne? Das wäre jetzt noch der nächste Schritt in dem.
Nein, Cortana ist komplett weg und durch Copilot ersetzt. Es gab jetzt sogar die erste Änderung an der Windows-Tastatur seit zig Jahren. Ist der Alt-Control-Knopf rechts neben der Leertaste wird ersetzt durch einen Copilot-Knopf.
Oha. Das
ist die erste Änderung seit der Windows-Taste.
Das ist Dedication, muss ich sagen. Wenn man, das wird ja sich wahrscheinlich auch irgendwann, also wenn das jetzt gut implementiert wird und nicht so wie Microsoft das gerne macht, mal was ausprobieren und dann wieder wegwerfen, sich durchsetzt, dass man dann in der Hardware-Tastatur auch, solange man sie noch benutzt, muss man vielleicht dazu sagen, einen extra Button für den KI-Assistenten hat. Das ist
cool. Also die neuen Laptops kommen schon mit der Taste.
Oha.
Also die nächste Generation.
Da müssen jetzt aber Copilot muss man aber dazu sagen, ist noch nicht jetzt fest in Windows verbaut, ne? Also man kann das irgendwie als Beta-Feature testen, das hast du ja irgendwie mal gemacht, aber dieses Copilot in Windows ist irgendwie noch nicht so ganz da, habe ich das Gefühl.
Ich weiß nicht, ob es in der Standard Windows 11 Version schon drin ist.
Also
aber wenn du auf dem Dev-Channel bist, auf jeden Fall.
Ja, weil ich habe nämlich, ich weiß nicht, ob ich irgendwie ein ausstehendes Update habe, wo das drin ist, ich habe das noch nicht.
Hast du Windows 11?
Ja, Windows 11, ja. Und ich bin auch auf dem neuesten Stand. Letzte Überprüfung.
Ja, hatte. Ich glaube, wir hängen ein bisschen zurück, weil wir Europa sind. In Amerika gab es auf jeden Fall schon die meisten.
Ah, okay.
Müssen uns ein bisschen gedulden.
Das, was Cortana immer sein wollte, kriegen wir jetzt bald auch bei uns in Europa.
Genau, Assistenten, Hardware-Chips und Roboter dieses Jahr. Roboter werden ein großes Thema. Figure 1, der Roboter von... Heißt die Firma auch Ficker? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die diese Woche ein Video released, wo sie gezeigt haben, wie ihr Roboter einen Kaffee zubereitet, komplett selbstständig. Aber das eigentlich Beeindruckende daran war, dass der Roboter das gelernt hat von Videos. Mhm. Also die haben Video zu Action-Modelle gemacht, die in der Lage waren, innerhalb von 10 Stunden GPU-Training aus Videodaten von Leuten, die Kaffee machen, dem Roboter beizubringen, das selbst zu tun.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist das so ein humanoides Ding gewesen oder ein Roboterarm, der irgendwie schon von den Interfaces drauf ausgelegt war, irgendwie Kaffeetassen und so zu manövrieren?
Nee, das war so ein humanoider Roboter, deren Figure 01 Roboter.
Wie heißt der? Figure 01?
Ja.
Buchstabier mal ganz kurz.
Figure wie Figure.
Ach so. Gut, ich hab dir das auch verstanden. Also ein humanoides Ding. Der hat auch wirklich dann mit Händen, so menschlichen Händen, hat er auch dann Kaffeetassen und so bewegt und so weiter. Ja, er hat
die Kaffeetasse da reingestellt, das Tab oben reingelegt, zugemacht, Knopf gedrückt.
Krass.
Kaffee lief.
Krass, dass das jetzt schon kommt, muss ich sagen, finde ich beachtlich. Also ich hate ja immer ein bisschen auf diese humanoiden Roboter, weil ich denke einfach, dass die von der Timeline her nicht sozusagen in das reinpassen, wofür sie eigentlich gedacht sind, nämlich um Arbeit abzunehmen. Aber wenn die jetzt schon so weit sind, dann sind die eigentlich ziemlich gut, um den Übergang sozusagen von menschlicher Arbeit zu Roboterarbeit zu übernehmen, um sozusagen für menschliche Interaktion gedachte, sagen wir mal, Kontexten gestellt zu werden.
Ja, also über den Formfaktor kann man sich noch streiten, was da am besten ist, aber auch Robotik wird dieses Jahr viele Fortschritte machen.
Ja.
Also viele der KI-Fortschritte, die man in Language Models im letzten Jahr gemacht hat, kann man jetzt auf Roboter übertragen. Und jetzt, da es mehrere Firmen gibt, die auch Roboter herstellen, hast du mehr Hardware zum Testen, mehr Entwickler, die daran arbeiten, mehr Motivation, das auch zu machen, finanzielle. Also da können wir sehr viel erwarten. Also gegen Ende dieses Jahres werden wir Roboter sehen, die schon recht vielseitig und sehr autonom einsetzbar sind.
Krass.
Okay, dann können wir ja mal zum großen Thema dieser Folge übergehen, Taiwan. Wenn die Folge rauskommt, gibt es noch ein paar Tage zur Wahl. Ich kann ja mal kurz die Parteien vorstellen, die zur Wahl stehen.
Jawohl, kleine Politik-Lesson hier heute.
Es gibt die DPP, die Demokratische Fortschrittspartei. Das ist die amtierende Partei. Aber deren Präsidentschaftskandidat kann nicht nochmal antreten. Der hat seine Legislaturperioden voll. Deswegen tritt sein Vizepräsident, glaube ich, an. Und die DPP hat die härteste Haltung gegenüber China. Die sind für komplette Unabhängigkeit Taiwans. Und das ist die Partei, die China auf gar keinen Fall will.
Offensichtlich.
Dann gibt es die KMT. Das ist die führende Oppositionspartei unter Hu Yui. Ich glaube, ich spreche den Namen besser nicht aus.
Nee, doch, glaub, war genau
das
richtig.
Das wird nur...
Ich bin Native und kann sagen, war genau richtig ausgesprochen.
Ja, die haben auf jeden Fall eine eher gemäßigte Haltung gegenüber China und halten noch ein bisschen die Idee von der Wiedervereinigung aufrecht. Das ist die Partei, die sich China wünscht. Und dann gibt es eine dritte Partei, die Taiwan's People Party, TPP. Und die geht für so einen Mittelweg und versucht, eine friedliche Koexistenz mit China zu erreichen.
Wie ist denn...
Und gleichzeitig Verbindung zu Amerika zu halten.
Wie ist denn die... Was sind jetzt gerade so die Chancen? Also es gibt ja Safe-Umfragen. Ich habe aber gar nichts mitbekommen davon. Was ist denn gerade so der Overview? Weil mein letzter Stand davon war, dass irgendwie die Umfragewerte bedrohlich Richtung dieser China-Partei umgeschwenkt haben.
Genau, also es ist relativ knapp. Lange stand im Raum, dass die beiden Oppositionsparteien gemeinsam antreten, mit einem Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidaten. Das hat sich im letzten Moment aber zerlegt. Jetzt teilen sich natürlich da ein bisschen die Stimmen auf. Das heißt, aktuell sieht es so aus, als würde die DPP, die aktuell regierende Partei, gewinnen. Aber es ist relativ knapp. Und China tut natürlich aktiv sehr viel mit Missinformationskampagnen und Bestechungen von lokalen Politikern, um die Wahlergebnisse zu beeinflussen.
Ja.
Und das ist relativ gruselig, weil wenn das erfolgreich wäre, kann man davon ausgehen, dass China das wahrscheinlich bei anderen Präsidentschaftskandidaturen weltweit auch so machen wird und den Kandidaten unterstützen werden, den sie wollen. Dann wird die US-Wahl nächstes Jahr noch mal einen Ticken schlimmer.
Ja, das ist ja jetzt auch nichts allzu Neues. Also großartige Manipulation, dass da großartig die Wahlergebnisse verändert werden, habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen in den letzten Jahren. Aber das ist immer mal wieder so ein Manipulationsversuch, Ausrichtung. Und da werden dann immer diese Namen Russland, China genannt. Gab bei den wichtigen Wahlen, so Präsidentschaftswahl, USA und so, das ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Und das kommt ja noch aus einer Zeit. Also die letzten Wahlen sind jetzt ja auch schon wieder ein Stückchen zurück. in der KI noch nicht so eine große Rolle gespielt hat und Bildbearbeitung und Manipulation von echten Videos und Medien. Das heißt, das ist nochmal eine ganz interessante, oder?
Ja, ich meine, zumindest keine generative KI. Also ja. KI spielt in Wahlen ja schon eine Rolle seit der Brexit-Wahl.
Seit Cambridge Analytica.
Genau. Mhm. Da wurde ja schon viel ausgewertet mit KI, ja, analysiert, ja. Gezielte Werbung geschaltet und so weiter.
Ja.
Aber ja, das wird jetzt nochmal ein anderes Level. Und China kann natürlich durch die räumliche Nähe noch andere Dinge machen. Es gab viele Fälle, wo die lokale Politiker, Bürgermeister nach China eingeladen haben und die einfach straight up bestochen haben, um ihre Leute vor Ort davon zu überzeugen, die eine oder andere Partei zu wählen.
Stabil. Für ein bisschen Cash das ganze Land verraten.
Ja, es gibt halt noch einige Leute in Taiwan, die durchaus sich als Chinesen betrachten.
Ist ja auch.
Und eine Wiedervereinigung wollen.
Ist ja auch, das haben wir ja, wir haben ja schon mal irgendwie eine ausführlichere Folge darüber gemacht, wo wir so das, was wir zu dem Thema wissen, zusammengetragen haben. Und als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir halt auch aufgefallen, wie uneindeutig dieser Konflikt eigentlich ist. Also bei so Sachen wie Ukraine-Russland, da kannst du halt sagen, also da will halt irgendwie ein Land das andere überfallen, was das schon ein lange anerkanntes Land ist und eigenständig und so weiter. Und ist halt komplett Bullshit so von außen gesehen. Aber bei China-Taiwan fand ich es interessant, so rauszufinden, ne, für die Leute, die die Folge nicht gehört haben oder generell nicht so viel davon mitbekommen haben, dass dieses China-Taiwan-Verhältnis gar nicht so eindeutig ist, wie das ist jetzt Taiwan, das ist der Staat und China hat die Finger davon zu lassen, wie man vielleicht zuerst denkt oder wie ich auch zuerst dachte. Denn das Ganze geht irgendwie darauf zurück, dass das irgendwie ein Land war und dann gab's sozusagen Volkskämpfe zwischen so den rivalisierenden Ideologien des Kommunismus und irgendwie Nationalismus auf der einen Seite, also nagel mich ja nicht genau auf die Terminologie fest, aber dass ja. Das im Prinzip daraus gemündet hat, dass aus diesem großen China dann sich die Verlierende dieser beiden Konfliktparteien auf die Insel zurückgezogen hat und eben die Kommunisten auf dem Festland dann zurückblieben und gewonnen haben und irgendwie da das heutige China sozusagen daraus entstanden ist, die Volksrepublik China oder so heißt sie ja, oder Demokratische Republik China. Und auf der Insel, die ursprünglich ja auch China war, die Leute dann da hingegangen sind und gesagt haben, dann sind wir jetzt irgendwie das richtige China. Deswegen heißt irgendwie der offizielle Name davon auch Republic of China. Nee, Republic of China ist, glaube ich, China und das andere ist dann die Volksrepublik. Also so zwei Namen, die total gleich sind. Könnt ihr dann auf Wikipedia nachlesen, wenn der Artikel nicht editiert wurde vor 2 Minuten. Und dass dieses Taiwan eben und dass auch die westlichen Länder, das muss man auch dazu sagen, wie die USA oder auch Deutschland eben gar nicht offiziell Taiwan als eigenen Independent State hier, unabhängigen Staat anerkennen, sondern irgendwie dann so eine, das pendelt immer unter dem Namen, eine Ein-China-Politik fahren, wo man irgendwie so halb noch den Chinesen irgendwie Zugeständnisse macht und nicht klar sagt, nee, lass mal die Finger von Taiwan, aber auf der anderen Seite man natürlich als westliche Demokratie schon irgendwie ein Interesse daran hat, dass diese Insel, die sich dann über die Jahre interessanterweise auch irgendwie zu einer guten Demokratie entwickelt hat, weiterhin demokratisch bleibt und nicht diesen kommunistischen Chinesen in die Hände fällt, dass das irgendwie total ambivalent ist, was da jetzt für eine Situation entsteht. Das ist halt das Interessante daran.
Also China kommunistisch zu nennen, ist schon sehr optimistisch, aber...
Also, ja. Das ist natürlich ganz klar irgendwie eine autokratische Diktatur, die auch irgendwie so dann unter dem Kommunismus aber immer gefasst wird.
Ja. Um klar zu machen, warum Taiwan die Wahl hier für den Podcast wichtig ist, wir handeln mit beiden Ländern, mit China und Taiwan, und die sind beide Wirtschaftspartner. Der Grund, warum Taiwan wichtig ist, ist, dass Mikrochips da hergestellt werden. Und zwar alle guten, leistungsstarken Mikrochips, die für KI und für alle anderen Bereiche in der Software- und Computerindustrie gebraucht werden. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die Fabriken da weiterlaufen. Deswegen wollen wir keinen Krieg. Aber wir wollen auch nicht, dass die China in die Hände fallen. Und ja, welche Partei für uns jetzt besser ist, ist schwer zu sagen. Die DPP ist natürlich ein bisschen, also uns politisch näher, erhöht natürlich aber auch das Risiko eines Krieges.
Mhm.
Wobei ich persönlich nicht glaube, dass wenn die DPP gewinnen, wir jetzt mit einem Krieg mit China rechnen müssten. Ich glaube, der frühestmöglichste Termin für World War III wäre, wenn in den USA
Republikaner gewinnt.
die Republikaner gewinnen, im schlimmsten Fall Trump gewinnt und China der Meinung ist, dass er der große Idiot ist, der er ist und dass sie Taiwan einfach angreifen können.
Ja, aber ist das ja auch eine Frage auf Zeit, ne? Es gibt ja immer diese kommunistische Partei in China unter dem, das hätte ich fast Kim Jong-un gesagt, ne? Xi Jinping.
Nee, ja.
hat ja irgendwie so einen Zeitplan entworfen, die sie irgendwie, also das geht, wo sie irgendwie diese Reunification, das deutsche Wort gerade nicht, wieder Zusammenführung.
Wiedervereinigung,
eben des geeinten Chinas anstreben und die haben sich irgendwie einen Termin gesetzt, der gar nicht mal so weit entfernt ist, noch 2040, 2035 irgendwie so.
Ja.
Wo eben eigentlich diese Partei gesagt hat, da wollen wir wieder unser gemeinsames China haben mit Taiwan, was uns dann gehört. Sodass das irgendwie, also wenn das ernsthaft, und das muss man eigentlich bei diesen diktatorischen, autokratischen Parteien, muss man das irgendwie schon annehmen, weil die auch irgendwie irgendwie Macht ausstrahlen wollen, sowohl nach innen, innenpolitisch als auch irgendwie, ne, globalpolitisch gesehen. Also, dass da irgendwie was passieren muss, ist klar, in welcher Art, ob das kriegerische Aussetzung oder diplomatischer oder ne, mit Bestechungen auf so einer politischen Ebene passiert, das ist eigentlich unausweichlich.
Ja, also Putin hat ja gezeigt, dass man die manchmal wörtlich nehmen muss, wenn sie Drohungen aussprechen.
Mhm. Dabei muss man dazu sagen, der russische Angriffskrieg, der ist ja nicht mal irgendwie groß angekündigt worden nach dem Motto, wir marschieren da jetzt ein, sondern das war ja irgendwie, da wurden Truppen an der Grenze zusammengezogen und dann hieß es ja, wir machen nur eine Übung und plötzlich stehen die Leute auf der anderen Seite der Grenze, während China ja irgendwie ganz klar in die ähnliche Richtung geht, wo dann irgendwie gesagt wird, klar, die wollen, also da ist es dann noch deutlicher, die sagen halt, ja, wir wollen irgendwie Taiwan zurückholen, ne, und dann wird es wahrscheinlich auf das Ähnliche hinauslaufen.
Wobei, wenn man sich Putins Reden vorher angesehen hat, da hat er auch schon Jahre vorher von der Wiederaufbau des Russischen Reiches und der russischen Einflusssphäre gesprochen und davon NATO zurückzudrängen.
Mhm.
Das wurde halt damals in einem anderen Kontext gesehen, aber wenn man den wörtlich genommen hätte, dann war das schon absehbar.
Ja. Unter dem Kontext ist aber auch dieser Russland-Ukraine-Krieg ist aber auch ganz interessant, das mal so zu betrachten, dass es im Prinzip wie so eine Demo-Version ist von dem, was da irgendwie in China passieren könnte. Und was dann eben daraus man als Lehre ziehen kann, ist, wenn, und das hört man ja auch häufiger jetzt in politischen Kontexten, wenn das jetzt der russischen Seite gelingen sollte, da irgendwie großartig Macht und Einfluss zu gewinnen in der Ukraine, dann hat im Prinzip dieser russische Angriffskrieg bewiesen, dass man auch noch im 21. Jahrhundert also Landgewinne, Einfluss, politischen Einfluss und was da noch mit reinspielt, durchsetzen kann, wenn man einfach nur genug militärische Macht auf das Schlachtfeld wirft. Und das ist natürlich verheerend, weil wir bislang ja irgendwie, also ich bin zumindest immer in dem Glauben groß geworden, dass so richtige Kriege zwischen Ländern, die sich versuchen, da gegenseitig irgendwie auszulöschen oder Territorium großartig wegzunehmen, eigentlich der Vergangenheit angehören.
Ja, ich glaube, der große Unterschied bei Taiwan ist, dass die Wahrscheinlichkeit eines direkten Eingreifens durch die USA sehr viel höher ist.
Ja.
Also, ob Taiwan erobert werden kann durch China, steht und fällt damit, ob die USA reagieren und wie heftig sie reagieren.
Mhm. Ja.
Weil China aktuell ja selbst wirtschaftlich ein bisschen struggelt und einige Probleme mit Korruption und wirtschaftlichen Problemen hat, gerade im Bereich Immobilien, aber auch im Bereich Militärindustrie gibt es einige Probleme. Das heißt, aktuell ist China wahrscheinlich nicht in der Verfassung, also vielleicht gegen Taiwan zu gewinnen, aber nicht gegen die USA.
Mhm.
Also die Taiwan-Wahl nächste Woche wird wichtig, aber deutlich wichtiger wird die USA-Wahl Ende dieses Jahres.
Ja, wie zu erwarten.
Und dann müssen wir beten, dass die Amerikaner nicht ganz so dumm sind, wie sie immer nach außen erscheinen.
Ja, also ich meine, die letzte Wahl hat es ja gerade irgendwie noch so rumgerissen, aber man weiß ja nie, ob die Leute zu viel auf Social Media hängen.
Apropos, Character.ai, diese Website mit den KI-Bots, mit denen du roleplayen kannst oder so, hat unter anderem einen Therapie-Bot. Und der führt Millionen von Unterhaltungen mit jungen Menschen.
Und? Was
das ist ein bisschen erschreckend.
Was ist das Fazit? Ist das irgendwie schon mal angeguckt worden und da hat man positive oder negative Erfahrungen mitgemacht?
Es wäre interessant zu sehen, ob der vergleichbar ist mit einem richtigen Therapeuten, ja, ob es was bringt. Also es scheint auf jeden Fall den Leuten zu gefallen, sonst würden sie es nicht so viel nutzen. Die Frage ist, ob es ihnen dann auch wirklich langfristig hilft. Also auf der einen Seite bei KI sehe ich das Potenzial, dass es gerade jungen Leuten dabei hilft, mental klarzukommen, sich weiterzubilden. Aber auf der anderen Seite, es gab vor ein paar Jahren eine Studie an 7000 Babys, die gezeigt haben, dass Kinder mit 4 oder mehr Stunden Screentime am Tag keine richtigen sozialen und motorischen Fähigkeiten entwickeln. Ja, und
aber KIs dafür
müssen jetzt nicht unbedingt Screentime sein.
Aber was die Studie da unterschlagen hat, ist, dass die Leute dann auch in World of Warcraft Level 75 waren. Ne? Das muss man auf der anderen Seite auch sehen.
Ja, gut, es geht jetzt um Kleinkinder.
Ja, also, ja, der kleine 4-Jährige, der ist dann im World of Warcraft-Profi. Ja, nee, das ist aber auch, die ist ja schon, da gibt es ja auch schon mehrere Studien, die in die Richtung gehen. Das ist jetzt ja nichts. Ja.
Also ich nehme an, die Leute auf character.ai sind zumindest 13, 14 mindestens. Aber auch für die wird das nicht gut sein, so viel Zeit am Bildschirm zu verbringen. Vielleicht wird es besser, wenn wir mit den Systemen reden und nicht mehr am Bildschirm hängen. Vielleicht hat es dann weniger negative Auswirkungen. Aber das aktuelle Modell, wo kleine Kinder den ganzen Tag auf Tablets und Handys starren, ist schon sehr dystopisch und macht uns als Gesellschaft und auch als Individuum sehr kaputt.
Ja, das Interface ist halt das Problem irgendwie, ne? Dieses Tablet, mit dem man dann irgendwie mit so einer Oberfläche interagiert. Was daran denkbar ist, wenn du jetzt irgendwie mit so einer, ich nehme jetzt mal zum Beispiel Therapie-KI, ne, wenn sich rausstellt irgendwie, ne, das funktioniert erstaunlich gut, weil die Leute da nicht sich verstanden fühlen und das Ding irgendwie gut Therapie-Sachen ausgeben kann und man kann damit dann reden mit Sprachsynthese, wo auch wirklich dann man den Eindruck hat, dass es jetzt irgendwie, ne, hat menschliche Charakterzüge, Emotionen irgendwie so. Und wenn man das dann irgendwie noch mit synthetisierter Mimik, Gestik, ob auf Display oder auf Robotern, ne, wenn wir dann schon so weit sind mit humanoid anmaßenden Robotern, weiterdenken, dann kann das auf jeden Fall mehr Nutzen als Schaden haben, in dem Beispiel.
Ja. Ne? Ich fürchte, es ersetzt halt nicht das Interagieren mit anderen Menschen, weil du verlernst dann trotzdem, oder kleine Kinder lernen nie, Gesichter zu deuten, motorische Fähigkeiten, dann hast du irgendwelche 5-Jährigen, die immer noch nicht laufen können.
Ja, aber wenn du es weiterdenkst.
Den ganzen Tag rumsitzen.
Ja, pass auf, aber wenn du es aber weiterdenkst, wenn du halt einen humanoiden Roboter hast, der von der KI so gut gesteuert wird, dass halt der Roboter mit dem Kind dann rausgeht und im, weiß nicht, im Matsch spielt und, weißt du, die Mimik und Gestik mit so Mini-Aktoren so gut eben dargestellt werden kann, dass die im Prinzip menschlicher Mimik und Gestik so gut ähnelt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das gar nicht mehr so problematisch ist. Also abgesehen davon, dass das so ein bisschen komisch und dystopisch sich anhört, ne, da lässt er irgendwie mit dem Roboter spielen, ist aber von der Konzeption her, hat man eben genau nicht das Problem, dass irgendwie mit einem Display interagiert wird, dass die Leute die ganze Zeit im Nahbereich starren, dass die Leute sich nicht bewegen, ne, und dass irgendwie die menschliche Gestik und Mimik fehlt.
Ja, aber das setzt voraus, dass der Roboter in der Lage ist, sein Gesicht sehr menschlich zu bewegen. Ja. Und davon sind wir sehr weit entfernt. Das menschliche Gesicht hat tausende von Muskeln und das menschliche Gehirn ist darauf programmiert, kleinsten Änderungen im Gesicht eines Menschen zu interpretieren.
Ja.
Und wenn kleine Kinder nur mit einem Roboter interagieren und das nie lernen, da fehlt schon sehr viel dann an sozialen Fähigkeiten.
Da weiß ich halt nicht.
Also du musst schon den Roboter sehr menschenähnlich machen, damit das Kind Fähigkeiten von dem einen auf das andere übertragen kann.
Ja. Ich meine, da kann man überlegen, ob es dann vielleicht, also das müsste man halt eben herausfinden, aber ob das reicht, wenn da irgendwie die Mimik im Gesicht durch ein Display, durch ein hochauflösendes dargestellt wird. Das ist schon wieder sehr abstrahierend, ne? Aber was in die Richtung Tendenz geht, dann hat man immer nicht das Problem, dass die Leute irgendwie abgestellt werden, die Kinder vor Tablets und dann da vor sich hin vegetieren.
Ja, das Hauptproblem ist einfach, dass kleine Maschinen sind, die uns süchtig machen, weil sie einfach spannender sind als die Realität.
Und dabei nicht irgendwie großartig was bieten, außer Ablenkung. Ich glaube, das ist so das größte Problem, ne? Es ist halt einfach nur Ablenkung. Ja. Es hat halt keinen wirklichen es hat halt keinen konstruktiven Nutzen, die ganze Zeit durch Instagram-Reels zu scrollen.
Ja, also vielleicht hast du irgendwelche bildenden Programme drauf für Kinder, aber es ist immer noch nicht besser als die reale Welt. Mhm. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mein Handy schwarz-weiß gemacht und ich habe festgestellt, das hilft ein bisschen. Handykonsum zu verringern, weil ohne Farben fehlt so ein bisschen dieses, ja, Eye-Candy, was dann einen in den Bann zieht.
Mhm. Ja, das ist schlau. Das kann ich auch mal ausprobieren.
Ja, also ich habe das jetzt seit 2 Wochen oder so. Handy nur auf schwarz-weiß. Das hilft schon was.
Cool, cool. Ja, das ist eigentlich ein guter Ansatz, weil einfach diese emotionale Ablenkungskonstante, die fällt dann irgendwie weg. Ne? Wenn du da halt ein Reel guckst und es ist irgendwie schwarz-weiß und du kannst nicht so richtig mit nachvollziehen, was da passiert, dann überlegst du dir dreimal, ob du jetzt das nächste anguckst.
Ja, einfach ein bisschen weniger Endorphin fürs Gehirn. Hört man früher auf. So, wir spielen jetzt noch einmal heute in einem Jahr, aber wir spielen nicht heute in einem Jahr, sondern heute in einem Jahrhundert. Wir schauen jetzt mal in die ferne Zukunft.
In einem Jahrhundert. 2124.
Also
weißt du, was ich jetzt sage? Genau. Ich call jetzt richtig brave. 2124 bin ich immer noch am Leben. Das ist krass, ne?
Safe.
Das ist schon krass. Wenn man sich das mal vorstellt. Und ich glaube, ich bin dann sogar nicht mal am Hinvegetieren wie 124-Jährige heutzutage, sondern erfreue mich wahrscheinlich noch besserer Gesundheit als heute, sagen wir mal, 80-Jährige.
Wahrscheinlich erfreust du dich besserer Gesundheit, als du dich gerade erfreust.
Was? Okay, das fände ich aber schon sehr krass.
Ich glaube, in 100 Jahren haben wir vollständige Kontrolle über alle biologischen Prozesse in unserem Körper.
Ja.
Von Proteinebene bis Makroebene. Wir werden unsere Gene beliebig verändern können, können uns Fell wachsen lassen, wir können uns mit Maschinenteilen ersetzen, wir können unser Alter verändern, Haarfarbe, wir können uns biologisch komplett neu gestalten.
Also, lass mich dir zwei Situationen vorstellen und du darfst aussuchen, welche du davon wahrscheinlicher findest. Weil ich glaube, wir sind jetzt gerade so an einem Scheidepunkt und es gibt zwei Möglichkeiten, wie es im Jahr 2021 aussieht. Entweder haben wir so ein bisschen, wie du das sagtest, vollständige Kontrolle nicht nur über biologische Abläufe, sondern haben im Prinzip diesen ganzen Planeten perfekt im Griff und sind da schon dabei, interplanetar, also sozusagen andere Planeten mit Mars und Mond zu bevölkern, zu kolonialisieren und da Leben auszubreiten und sind jetzt quasi, ne, haben die größten, also die meisten Probleme hier auf der Erde irgendwie gelöst bekommen und sind dabei, irgendwie das Weltall zu erforschen mit Hochdruck und unfassbar vielen Ressourcen. Das ist die eine, so diese utopische Version, wo dann irgendwie, ne, alles gut geworden ist durch KI und KI irgendwie und technischer Fortschritt irgendwie einen riesen Vorteil für die Menschheit dargestellt hat. Und die andere Möglichkeit ist die dystopische, wo die Menschheit im Prinzip den letzten, also aus dem Jahr 2021 betrachtet, in den letzten Jahrzehnten in immer mehr multiplen Krisen versunken ist, diese im Prinzip die Erde durch Klimaerwärmung und so weiter zur Hälfte nicht mehr bewohnbar geworden ist und deswegen die Krisen sich in die Bevölkerung, also in die Region verschoben haben, indem man noch indem man noch leben kann. Und dass deswegen die Gesellschaft langsam aber sicher den Bach runtergeht.
Ich glaube, beide stimmen. Also Klimaerwärmung, ja. Großer Teil des Planeten wird nicht mehr bewohnbar sein. Auf der anderen Seite werden wir technisch so viele Fortschritte gemacht haben, dass wir uns trotzdem versorgen können durch genetisch veränderte Pflanzen und verbesserte Anbaumöglichkeiten.
Ja, aber die Frage ist ja nicht
Prozesse.
Die Frage ist ja nicht die technologische Möglichkeit. Also wir sind ja auch jetzt schon in der Lage, theoretisch alle Menschen irgendwie zu versorgen. Es mangelt halt eben nur an gesellschaftlichem Willen, weißt du? Die technologische Komponente ist ja gar nicht das Problem gerade.
Ja, ja, aber du kannst ja trotzdem eine Welt haben, wo Milliarden Menschen an Hunger gestorben sind in den 100 Jahren.
Ja.
Aber der Rest in 100 Jahren trotzdem happy lebt.
Ja, gut, das. Man muss auch mal, ne, man muss Kompromisse auch machen können. So ist nämlich.
Also es wäre ja nichts Neues, dass wir die ärmere Hälfte liegen lassen.
Ja, tragisch.
Und was andere Planeten betrifft, ich glaube, dass Maschinen so weit sind, dass, also Weltraumindustrie wird auf jeden Fall ein Thema in den nächsten 100 Jahren, dass wir Ressourcen im Mond und anderen Planeten und Asteroiden abbauen. Aber ich glaube, ein Großteil davon wird von Maschinen erledigt.
Mhm.
Menschen auf andere Planeten zu schicken, wird passieren, aber nicht in dem Maßstab, weil es einfach finanziell wenig Sinn macht.
Weißt du, was noch interessant wäre zu überlegen? Ich meine, das kann ein Mensch beantworten, aber ist hochspekulativ. Aber meinst du, im Jahr 2024 hat man irgendwo mal einen handfesten Beleg für andere Lebensformen im Universum gefunden? mit technologischer Fortschritt, ne, mit weitere, bessere Teleskope und irgendwie Sonden, die irgendwo hinfliegen und so. Weil was ich mich frage,
also 100 Jahre sind, um irgendwo hinzufliegen, komplett irrelevant. In 100 Jahren kommst du nirgendwo hin.
Ja, das ist es nämlich, was ich auch denke. Die technologische Möglichkeit, die wäre wahrscheinlich da, aber es ist einfach, weil die Dimensionen im Weltall so viel größer sind, reicht halt einfach diese Zeitspanne von 100 Jahren einfach nicht aus, meiner Meinung nach. Ja.
100 Jahren spielen gar keine Rolle dabei. Wenn überhaupt, würde es einen Unterschied machen, dass wir 100 Jahre Zeit haben, mehr von unserer Galaxie zu beobachten. Und ich meine, wir haben bisher noch nichts gesehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in 100 Jahren was sehen. Also ich bin immer noch verwirrt davon, dass wir nichts sehen. Fermi-Paradoxon, ich weiß nicht warum. Ich bin der Meinung, da müsste Leben sein in unserer Galaxie. Auch weiterentwickeltes Leben.
Das ist ja sozusagen die Arbeitshypothese. Also man geht ja davon aus, dass es vollkommen unwahrscheinlich ist, dass wir in diesem Planeten hier die einzige intelligente Lebensform, erstens mal in der Galaxie und im Universum schon eigentlich gar nicht sein können.
Ja. Es ist statistisch sehr unwahrscheinlich, dass in den 100 Jahren irgendwo anders eine Zivilisation in demselben Zeitraum genau den Fortschritt gemacht hat, den es braucht, damit Signale ankommen. Also wenn, wäre das ja sowieso vor zigtausend Jahren gewesen, wegen Lichtgeschwindigkeitsverzögerung. Also wäre statistisch einfach unwahrscheinlich, dass sich die Zeiträume jetzt genau so passen, dass die ersten Signale dieser Zivilisation in den nächsten 100 Jahren bei uns ankommen. Aber ist möglich. Keine Ahnung. Da habe ich keine Meinung zu. Da bin ich mir unsicher.
Ja. What's of the future?
Ach, was in 100 Jahren vielleicht noch spannend sein könnte, ich glaube, dass in 100 Jahren wahrscheinlich das meiste Wirtschaftliche von Maschinen gemacht wird. Ich glaube nicht, dass Menschen noch einen relevanten Anteil zur Weltwirtschaft beitragen in 100 Jahren.
Mhm. Also ich meine, da wird es auch hinauslaufen, ne? Weil es einfach günstiger ist. Gewinnmaximierung. Die Frage.
Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir in 100 Jahren noch eine Spezies sind.
Die Frage, die sich dabei stellt, ist, also es muss eigentlich gesellschaftliche Veränderungen in diesem Kontext geben, dass Menschen nicht mehr den Hauptteil irgendwie der Wirtschaftsleistung beeinflussen. Und die Frage, was dann für ein Wirtschaftssystem irgendwie daraus entstehen kann.
Ich frage mich, ob wir uns genetisch so sehr verändern werden, dass wir uns nicht mehr miteinander fortpflanzen können.
Ja. Ich meine, mit künstlicher Befruchtung kann man dann noch argumentieren, das ist irgendwie auch von Menschen gemacht, aber nicht mehr in dem klassischen Sinne.
Ja, du kannst noch Kinder zeugen, aber du erzeugst dann halt Kinder. Du stellst ja das Wesen zusammen.
Ja.
Und ich weiß nicht, also es gibt ja, okay, das ist jetzt ein komisches Beispiel, aber es gibt ja durchaus Leute, die gerne Tiere wären. Du weißt, was ich meine.
Was ich meine, was du meinst, ja.
So, und ich glaube, wenn wir die genetischen Möglichkeiten haben, dass du sein kannst, was du willst, werden die wenigsten Menschen das bleiben, was sie sind. Und wenn es nur mehr Muskeln sind oder ein größeres Gehirn oder eine andere Augenfarbe, aber Leute werden sich für kosmetische Zwecke biologisch verändern.
Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, ne? Das, ich meine, das kann man ja auch schon heutzutage sehen mit plastischer Chirurgie und so weiter. Die Möglichkeiten sind immer nur vorübergehend.
Ja, genau. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen früh aufgenommen, aber dann müssen wir halt nächste Woche über die CES reden, über die Taiwan-Wahl, also eigentlich selben Themen wie diese Woche, aber dann in der Retrospektive. Ja. Und nächste Woche können wir ein bisschen ausführlicher über die ferne Zukunft reden. Wir haben ja jetzt gerade ein bisschen angefangen.
Ja.
Wir können ja dann ein bisschen über 2100 reden. Das wird dann alles ein bisschen spekulativer, aber vielleicht auch ein bisschen lustiger und spannender.
Heißt ja nicht umsonst Words of the Future, der Podcast, und nicht Words of Next Week.
Genau. Na gut, dann danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, meine Stimme war wieder normal diese Woche.
Die war fantastisch.
Fast so schön wie deine.
Danke dir.
Und dann hören wir uns nächste Woche.
Ciao, ciao.
Bye, bye.